Feinschmeckertouren, Folge 422.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben dir in den letzten Wochen und Monaten einiges über das Cilento und die Region rund um Paestum erzählt, südlich von der Costiera Amalfitana, da wo der Büffelmozzarella in Purezza herkommt. Heute geben wir dir noch ein paar weitere kulinarische Empfehlungen rund um die historischen Ausgrabungsstätten in Paestum, den Parco Archeologico di Paestum. Was du da wie auch erleben kannst und wo du da gut essen kannst, das hörst du in dieser Folge.
Ja, Burkhard, also wir haben ja auch erlebt, dass dieser archäologische Park, in dem man ganz viele verschiedene Tempel sehen kann und auch Ausgrabungen sehen kann, dass man den natürlich besuchen kann. Man kann da reingehen und kann das von der Nähe betrachten, aber man kann eben auch wunderbar um dieses Gelände herumspazieren und es wirklich zu jeder Tages- oder Abend- oder Nachtzeit und je nachdem, zu welcher Uhrzeit du eben auch da bist, kannst du natürlich ganz unterschiedliche Fotos oder Videos von diesen Tempeln machen, weil je nachdem, ob du eben das Morgenlicht, die Nachmittagssonne oder eben auch mal das Abendlicht dann als Kulisse haben möchtest. Und den einen Tag, da erinnere ich mich ganz genau dran, wir sind ja zweimal da entlang gelaufen und sind da zum Essen gegangen, ganz in der Nähe. Und den einen Abend haben wir tatsächlich ein Abendbild von einem dieser Tempel geschossen. Und im Hintergrund sieht man noch die Silhouette der Berge von der Costiera Amalfitana. Und das war echt total spektakulär. Und da kann man auch wirklich sagen, wenn es dann so in den Abend hineingeht, da wechselt wirklich alle 10 Minuten wechselt die Kulisse. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an unseren Ausflug, als wir damals in Key West waren, als wir da am Pier gesessen sind und den Sonnenuntergang beobachtet haben. Da habe ich gefühlt 5000 Bilder geschossen. Aber total unterschiedliche Bilder. Ja, weil eben ständig der Himmel, das Abendlicht, der Sonnenuntergang, ja, die Helligkeit, das einfach verändert. Und das finde ich schon ziemlich spektakulär, möchte ich mal sagen.
Ja, das hat mich auch sehr daran erinnert. Und auch die Schönheit dieser Farben, dieses Rot, dieses Orange, dieses tiefe, dunkle Orange, was es am Ende erreicht, mit ein paar anderen schönen Farbnuancen dazu. Das ist da wirklich spektakulär und allein das schon ein Grund, an diesem Park um diese Uhrzeit genau entlang zu schlendern. Wir haben ja in der Villa Rita gewohnt, die ist quasi am Südende dieses Parkes. Von da aus hast du, ja, um an das Nordende zu kommen, um da rumzugehen, wenn du gemütlich läufst, zwischen 20 und 25 Minuten. Natürlich, wenn du öfter stehen bleibst und einfach diese Fotos schießt von den verschiedenen Stadien dieses Sonnenuntergangs. Die Abendstimmung vor dem Abendessen ist natürlich super passend. Dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr. Ne? Und mal klar, wenn ich mich recht entsinne, hast du ja wahrscheinlich ein dreiviertelstündiges Video in Key West gedreht. Das müssten aber mehr als 5000 Einzelfotos sein.
Ja, also wir haben ja aber auch nicht alleine diese Kulisse genossen. Da sind ja auch viele Leute unterwegs. Und das ist einfach eine schöne Flanierstraße, aber eben auch eine tolle Kulisse für Brautpaare. Also an den paar Abenden, als wir da entlang gelaufen sind, haben wir auch mehrere Brautpaare gesehen, die da bestimmt wunderschöne Hochzeitsbilder gemacht haben. Jedenfalls, wenn man an der ehemaligen Hauptstraße, die daran vorbeigeht, direkt an diesem archäologischen Park, welche heute abgesperrt ist, da ist die Durchfahrt abgesperrt, da kann man nur noch zu Fuß gehen. Wenn man da unterwegs ist und man läuft da sozusagen nach hinten, da kommen dann auch schon die ersten Restaurants, kleine Geschäftchen, wo man Magneten kaufen kann oder auch mal einen Sonnenhut, ein archäologisches Museum. gibt es da auch, wo man eben ja, Teile von den Ausgrabungen besichtigen kann, eine Eisdiele und. Wir haben an dieser Straße nichts gegessen, aber wir sind bis nach hinten gelaufen an dieser Straße, bis zur nächsten Kreuzung, wo es rechts in die Via Porta Aurea geht und links in die Via Tavernelle. Und da ist ja auch der Straßenname mal direkt Programm.
Das
ist die Tavernenstraße.
So ist es, genau. Ja. Da hat man auch wieder so einen leichten Touch, so einen leichten Hint auf den griechischen Hintergrund. Das ist ja witzig. Du hast ja da wirklich immer mal wieder einfach ja, griechische Einflüsse. Und ja, das muss so sein. In dieser Straße, in der du tagsüber durchfahren kannst, hat es auf circa 150 Meter 10 Restaurants. Und die Straße ist abends natürlich abgesperrt. Das ist ein kleines Sträßchen, weil da auch die Restaurants einfach ihre Außenterrassen haben und wirklich eine Küche neben der anderen steht. Was für dich der Vorteil dabei ist, dass du wirklich viele verschiedene Genüsse, viele verschiedene Cucinas dort probieren kannst und genießen kannst. Wir haben hier an zwei Abenden zwei Adressen ausprobiert und waren wirklich begeistert von beiden. Wir haben dir ja in der letzten Folge vorgeschwärmt von einem tollen Fischrestaurant am Strand von Paestum. Der Wirt und Besitzer hat eben hier in dieser Via Tavernelle auch das Lokal Salotto Pizza und Drinks. Und dort kriegst du in einem ganz ungezwungenen Ambiente. Da gibt es ein paar Außentische und innen auch eine ganz nette Einrichtung, auch ziemlich rustikal. Auf jeden Fall richtig gute Pizzen, auch außergewöhnliche Pizzen. Also wo die Zusammenstellung der Pizza Speciali, wie sie dort genannt werden, wirklich tatsächlich außergewöhnlich ist. Die Pizza selber auch aus einem Holzofen kommt, wunderbar knuspriger Rand, leicht dunkel auch an den einigen Stellen und in der Mitte ein richtig dünner Teig. Und hier habe ich mich für eine Pizza entschieden, die wirklich außergewöhnlich war, nämlich die Pizza Hera. Das ist übrigens der Name eines der Tempel oder der Name eines Gottes, für den man den Tempel dahin gebaut hat. Vielleicht auch einer Göttin, ich weiß es nicht mehr genau. Diese Pizza war getoppt mit Fior di Latte, mit Friarelli. Das ist, ja, man übersetzt es auch mit wilden Brokkoli, ist eben auch verwandt mit dem Cima di Rape, mit einer herrlich schmackhaften Salsiccia, die auch geräuchert war, und Nduja di Spilinga, also eine leichte Schärfe auch gebracht hat, tolles Öl obendrauf. Also es war ein herrlicher Genuss, ein wunderbarer Genuss. Und deine Pizza war ja auch nicht schlecht, Tina, oder?
Absolut, es ging ja schon los mit den Farben. Ich habe ja die italienischen Farben ausgewählt, weil was war da drauf? Viele kleine rote Tomaten, dann die kleinen weißen Mozzarella-Kugeln und ganze schöne grüne Blätter vom Basilikumstock. Außerdem ein paar grüne Oliven und die kleinen schwarzen Oliven und ein bisschen Schinken. Parmaschinken war da dabei. Also insgesamt ja gar nichts Spektakuläres, aber die Zusammenstellung und dieser wunderbare Teig, der auch durch eine lange Teigführung entstanden ist, hat die Pizza einfach extrem lecker gemacht.
Ja, und so ein bisschen spezialisiert sind sie da auch auf besondere Biere, sage ich mal. Also da kriegst du eben auch ein IPA oder ein Lager, ein Triple. Also verschiedene Biersorten, auch deutsche. Und ja, für die Italiener ist das bestimmt auch durchaus ein außergewöhnliches Bier, was sie dort genießen. Für uns war es ein Klassiker, nämlich ein helles aus München, aber dafür vom Fass und herrlich zischig. Das war ein toller Genuss dazu, um hier diese Pizza zu begleiten. Ja, wir haben mal recherchiert. Wir waren dort im letzten Sommer, Ende Juni, und wollten jetzt eigentlich auch hier in die Shownotes die Website oder eine Adresse einstellen. Bei dieser Recherche sind wir drauf gestoßen, dass diese tolle Pizzeria und Bar leider dauerhaft geschlossen ist. Wir haben es dir erstens trotzdem erzählen wollen, weil es einfach ein toller Genuss war. Zweitens wird mit Sicherheit was anderes darin sein. Und drittens war der Wirt so nett und hat sich prima um uns gekümmert. Und das Angebot war toll. Und das Angebot in dem Fischlokal in Strandnähe von Pestum, das gibt es ja noch. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du da bist, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und in dieser Via Tavernelle, da gibt es noch neben den anderen eine weitere spezielle Adresse, nämlich das antike Murra.
Wenn du total Lust hast auf Röstaromen und Fleisch, dann bist du im antike Murra genau richtig aufgehoben. Also da ist ja auch schon der Name dieses Restaurantes ist da Programm, weil das Gebäude besteht aus ja vermutlich uralten Steinen, die da einfach aufeinander geschichtet sind und mit Lehm dazwischen stabilisiert sind. Also so ein bisschen wie die Mauern, die die Gelände in Apulien beispielsweise, gerade in der Gegend rum um Alberobello einfrieden. Ja, da haben die ja immer diese halbhohen Steinmauern und so genau ist dieses Gebäude auch gebaut. Also das sieht schon mal wunderschön aus, weil dann da draußen am Gebäude selber eine große braune schmiedeeiserne Tafel ist. Da wurde der Name des Restaurantes rausgefräst und dann befindet sich Licht hinter dieser Metalltafel, welches dann den Namen so richtig zum Leuchten bringt. Und das sieht einfach wunderschön aus, das macht total an. Außerdem sieht man auch direkt, wenn man vorbeigeht, die riesigen Reifeschränke, die da stehen, wo ganz unterschiedliches Fleisch drin liegt, in unterschiedlichen Reifezuständen, also so vom jungen Fleisch bis zum absoluten Dry-Age-Fleisch. Und dafür steht dieses Restaurant. Aber es steht eben nicht nur für Fleisch, sondern auch für eine ganz raffinierte Küche. Ja, da gibt's auch wunderbares Gemüse als Beilagen oder als Antipasto, welche auch sehr, sehr schön serviert werden in so kleinen gusseisernen Pfännchen. Da legt man wirklich Wert auf Stil. Da ist der Tisch wunderschön eingedeckt mit einer weißen Tischdecke. Da stehen schöne Weingläser auf dem Tisch. Da gibt es Korbstühle, Korbsessel und es gibt die Möglichkeit, im Gebäude selber zu essen, aber eben auch draußen auf der Terrasse, auf der Straße, wo dann so eine schöne weiße Stoffplane über den Tischen ist und sogar vorne zur Straße hin mit Plexiglasscheiben ja, zum Auf- und Zuschieben, wo man da geschützt sitzen kann. Dann steht eine Ölflasche auf dem Tisch, ein bisschen so Salz und Pfeffer. Und eben auch so kleine Teller und Schälchen, weil wenn man nämlich sich entscheidet, da hinzugehen zum Essen, dann bekommt man, bevor es überhaupt losgeht mit den Antipasti, bekommt man erstmal ein leckeres Brot und natürlich ein bisschen Salz. Und dann kann man mit dem Brot auch das Olivenöl schon mal ein bisschen durchprobieren, bevor es überhaupt losgeht mit den Leckereien.
Ja, und wirklich besonders, das habe ich in der Form und auch in diese Auswahl tatsächlich so noch nirgends gesehen, hast du eine Karte über diese Fleischsorten, Tina, die du eben in den Reifeschränken beschrieben hast. Da fängt es an mit Chianina-Rind, also dem besonderen Rind aus der Maremma, aus der Südtoskana. Du hast Piemonteser, du hast Simmental, du hast Black Angus aus Irland, du hast Swami, du hast Razza Argentina, du hast Waigu, die mit Oliven gefüttert werden, du hast ein Angus aus Uruguay und. Also mindestens 4-5 Seiten von Fleischsorten, aus denen du dann auswählen kannst und dir die auf verschiedene Weisen zubereiten lassen kannst. Es steht auch eine kleine Käsetheke in dem Lokal drin, direkt vor der Küche und der Bar. Da haben sie die richtig guten Käsesorten, die sie eben in ihren Gerichten auch verarbeiten. Natürlich ist auch dieser Anblick richtig super. Naja, wie es so ist, Wir fangen natürlich mit einer Vorspeise an, mit einem ersten Gang. Da war für mich eines klar, als ich das auf der Karte gesehen habe, das ist genau meine Sache, nämlich ein Foie Gras. Das kam mit einem Gewürzbrot, herrlich auf einem Teller, auf einem Spiegel von einer, naja, so einer Preiselbeersoße. Ein paar andere Früchte waren noch dabei und auf diesen Foie Gras-Stücken, drei Stück an der Zahl, war auch ganz dünn gehobelter Sommertrüffel drauf. Insgesamt perfekt zubereitet, eine tolle Kombination. Wunderbare Geschmacksaromen, die hier bei diesem Gericht aufeinandertreffen. Und das war einfach ein super Einstieg. Den habe ich mir begleiten lassen von einem Weißwein, also den Klassiker, den klassischen Begleiter, nämlich einen eher süßen Weißwein, einen mit Botrytis, einen aus Frankreich, aus dem Elsass oder einen Mauvaisiac, ein Sauternes, irgendwas in der Richtung hatten sie nicht. Da habe ich mich dann an der Ecke als Ersatz für einen klassischen Weißwein aus der Region entschieden, nämlich einen Fiano. Und das ist der San Matteo von der Kellerei Alfonso Rotolo. Der war herrlich frisch in der Aromatik, 13,5 Volumenprozent. Also ein toller Begleiter als Alternative zu einem eher süßlichen Weißwein an dieser Ecke. Das hat auch mal richtig gut gepasst.
Ja, und ich habe eine ganz andere Variante gewählt, nämlich wieder die italienischen Farben. Ich hatte grünen Spargel, der war schön gebraten, schöne Röstaromen. Und diese grünen Spargelstücke, die umrahmten einen Büffelmozzarella, der in der Mitte dieses Tellers lag. Und obendrauf war der Abschluss wunderbar ausgebackener Parmaschinken. So wie wenn du Spiegeleier machst und du machst dir einen Speck dazu. So wurde das eben mit diesem Parmaschinken gemacht. Und es waren ganz wunderbare Aromen. Außerdem war es noch ein bisschen garniert mit so geriebenen Pistazien. Und das hat wirklich, ja, als Einstieg in den Abend, als Antipasto ganz, ganz wunderbar gepasst. Was in diesem Restaurant auch wirklich schön war, war, dass die Farben, mit denen die da arbeiten, wirklich durchgängig waren. Also die Mauer war eben so ein graues Steinhaus. Kannst du dir bestimmt gut vorstellen. Wenn man die Treppe hochgegangen ist, dann wurde dieses Haus abgeschlossen durch ganz dunkle Holzbalken. Und auf dem Tisch haben die beispielsweise ihr Brot dann in dunklen Holzschatullen serviert. Ich denke, aber ich weiß es nicht sicher, es sieht aus, wie wenn Olivenholz verarbeitet wurde, eben für ja, ganz unterschiedliche Anwendungszwecke. Einer davon war zum Beispiel, und das sah total edel aus, das war auch so ein viereckiges Holzstück und da war in der Mitte einfach ein Kreis ausgestanzt und in diesem Kreis war ein Glasschälchen und in diesem Glasschälchen befand sich dann geriebener Parmesan. Daneben war so auf kleinem Kaffeelöffellänge auch wieder so eine Aushöhlung gestanzt und da lag so ein schöner goldener ja, Kaffeelöffel drin, mit dem man sich dann seinen Parmesan über die Nudeln des Primo-Ganges eben drüber streuen kann. Außerdem kam ja dann noch ein anderer Gang und da haben sie auch wieder mit diesem Holz gearbeitet und haben da eben so vier kleine Schälchen reingestellt und da waren dann ganz unterschiedliche Soßen drin. Also ja, alles sehr edel.
Edel war auch wirklich das Rinderfilet, was ich mir dann zum Hauptgang bestellt habe. Das war wirklich ein außergewöhnlich präsentiertes und auch im Geschmack ein außergewöhnliches Erlebnis. Das Filet selbst kam auf einem schwarzen viereckigen Teller, liegend auf einem großen Fleischmesser und zwei Klecksen von einer sehr leckeren Mayo. Auf diesem Filet lag eine kleine, ganz dünne Holzscheibe, wo drauf stand Media, also es war Medium gegart. Parallel dazu kam auch in einem solchen dicken Holzbrett mit zwei massiven Eisengriffen dran eine heiße Platte. Da hättest du dir dieses Fleisch nach deinen Wünschen noch nachgaren können. Natürlich habe ich diese Platte links liegen lassen, weil Medium ist für mich perfekt. So konnte ich also direkt losgenießen und ja, auch ich hatte so ein dickes Holzbrett mit mehreren Schälchen drin, wo eben auch Salz drin war und Pfeffer, auch ein tolles Olivenöl und dann ganz speziell vor allem noch ein Olivenöl mit Peperoncino affiniert und etwas Knoblauch. Also das war schon richtig knackig, das war wirklich herzhaft, richtig pikant. Das, was du vorhin schon erwähnt hast, die herrlichen milden Peperoni gegart mit etwas Olivenöl in diesem kleinen silbernen Pfännchen als Beilage. Es war ein wahnsinnig toller Genuss zusammen. Der musste natürlich auch begleitet werden von einem entsprechenden Getränk. Da habe ich mich dann ganz klassisch für einen Aglianico entschieden, den Di Giotto aus der Gegend von der Kellerei Tempa di Soe. Ein ganz klassischer Aglianico, der einfach mit 14 Volumenprozent daherkommt, also durchaus schon Kraft hat und natürlich auch Jahrgang 2021 schon etwas gereift war. Richtig Kraft, die Sonne des Cilento in sich trug und dieses Fleisch wunderbar begleitet hat.
Ich habe mich für kein Fleisch entschieden. Ich habe die Nudelvariante gewählt und das war gut so, weil die war grandios gut. Fing schon an mit der Art und Weise, wie die auf dem Teller präsentiert war. Das war so ein Steingutteller in dunkelbraun und da war ein weißer Schaum vom Büffelmozzarella-Käse drauf, ein bisschen grünes Öl und ganz viele Stückchen von wunderbarer Mortadella. Und dann lagen da noch ausgestochene Nudeln in der Form einer Sonne und das eben zusammengelegt. Und innen drin war da auch wieder mit Mozzarella gearbeitet. Ein bisschen noch ein paar Tupfer grünes Pesto. Also richtig genial gut. Ein Primo, ein Nudelgang, von dem ich sage, den könnte ich mir sehr gut vorstellen, Burkhard, dass wir den auch mal zu Hause nachkochen. Allerdings hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass wir auf diese grandiose Qualität der Lebensmittel hier in Deutschland verzichten müssten. Es sei denn, wir würden vielleicht in München wohnen oder in Stuttgart, wo es viele italienische Feinkostgeschäfte gibt, die ja durchaus auch tolle Qualitäten anbieten, weil sie die in Italien einkaufen bzw. importieren, manchmal auch selber dahin fahren und die Sachen mit nach Deutschland holen. Also man sieht da einfach auch wieder, dass es sich wirklich lohnt, vor Ort die Speisen zu genießen, die Speisen auszuprobieren, weil die Qualität der Lebensmittel sich häufig eben total von denen unterscheidet, die wir hier vor Ort zu Hause haben. Und deshalb ist es meistens auch nicht vergleichbar, was einerseits total schade ist, aber andererseits halt eben auch immer ein so geniales Urlaubshighlight, sodass man da auch Jahre später noch darüber redet und sagt, weißt du noch, damals dort, da haben wir das und das gegessen und das war so gigantisch gut, das würde ich jetzt gerne noch einmal haben. Übrigens waren meine Nudeln begleitet, ich hatte da auch ein bisschen Lust auf Salat und deshalb hatte ich mir so ein kleines Schälchen frischen Fenchel-Orangensalat dazu bestellt, war auch eben wirklich ganz frisch gemacht. Ein bisschen ein frisches Olivenöl drüber und das hat einfach ganz wunderbar gepasst.
Für ein Dessert, Tina, hat es uns an diesem Abend einfach nicht mehr gereicht, weil wir waren so babsatt nach diesen tollen Genüssen. Da ging tatsächlich nur ein flüssiger Nachtisch. Da haben wir uns einen Grappa empfehlen lassen, der überhaupt nicht aus der Gegend kommt, sondern aus dem Piemont, nämlich aus dem Monferrato. Von der Distilleria Berta haben wir den Grappa Invecchiata gewählt. Dafür ist diese Distillerie tatsächlich wohl sehr bekannt, dass sie eben diese gereiften Grappe anbietet. Der hier ist aus Chardonnay und Cortese Treste gebrannt und hat ja einfach tolle Aromen nach Vanille und so leichte Anklänge an exotische Früchte. Das liegt natürlich daran, dass er in kleinen Holzfässern gereift ist und einfach aus dem Trester diese Aromen mitbringt. Also es war eine tolle Empfehlung. Der hat natürlich auch noch ein bisschen aufgeräumt. Und was ich total witzig fand, als wir dann die Rechnung bestellt haben, hast du ja oft das, ja, vielleicht noch so zwei, drei kleine Canapés oder Pralinen gereicht werden. Hier kam ein Schälchen mit ganz profanen Erdnüssen. Also das war schon eine spezielle Geschichte. Auch die haben tatsächlich noch lecker geschmeckt. Ein paar haben wir noch essen können, aber dann sind wir tatsächlich den Heimweg angetreten, zurück in die Villa Rita, weil natürlich hatten wir eben noch 25 Minuten Fußweg vor uns. Das war auch nicht schlecht, einfach um nochmal ein bisschen zu verdauen.
Absolut, das war ein genialer Verdauungsspaziergang mit grandiosem Blick auf die beleuchteten Tempel und nochmal die Gelegenheit, Fotos zu machen.
Außerdem, nachdem an dieser Straßenecke am Südende dieser Tempelanlage gegenüber ja auch ein Restaurant ist und wir schon 15 Minuten Fußmarsch hinter uns hatten und schon wieder durstig waren, haben wir uns dort noch einen kleinen Absacker gegönnt. Und über dieses Lokal und was du da genießen kannst und mehr drumherum wirst du in einer der nächsten Folgen erfahren. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao und ja, genieß das Leben und das deutsche Winter.
Ja. Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.